Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Bald wird Südafrika die WM abpfiffen. Eine WM, die mit gigantischen Erwartungen beladen ist. Die anders werden soll als alle anderen WMs vorher, weil sie eben in Afrika stattfindet. Dem Kontinent, wo man sagt, er sei Fußball verrückt. Fußball sei fast so etwas wie eine Religion. Und wer es schafft, ganz oben mitspielen, so etwas wie ein Gott. Ist das wirklich so? Ist das der Grund dafür, dass viele Afrikaner davon träumen, Fußballstar zu werden? Wir reden mit denen, die es wissen müssen. Treffen junge afrikanische Fußballspieler, die in der Schweiz an ihrer Karriere feilen. Und wir reden mit einem Soziologen, der weiss, was es mit dem Zauber rund um den Fußball auf sich hat. Inputs über die Magie vom runden Leder am Mikrofon. Karlin Türkauf.
Sobald ich mehr als zwei Wochen keinen Ball am Fuß habe, dann dreht es ein bisschen bei mir.
Wenn ich Probleme habe, Fußball gespielt, alles habe ich wieder vergessen.
Der Fußball kann die Leute zusammenbringen, aber er kann die Leute genauso gut teilen. Ich glaube nicht, dass es jetzt magische Pillen ist.
I think that racism is definitely a part of football.
Wenn Politik im Fußball kommt, kommt das nie gut an. Das macht wirklich ganze Dinge kaputt.
Ich hoffe einfach, dass alles gut geht an der WM, weil viele Leute warten einfach darauf, dass etwas schief geht, dass sie auch können sagen, ja, wir haben es doch gesagt, es sollte nicht in Afrika übertragen werden.
Input.
Man braucht wenig Material, auch ein paar zusammengerollte Kleiderdienst. Und schon hat man einen Fußball. Ein Feld, das brach liegt, zwei Steine, die das Goal markieren, und schon geht's los. Darum ist Fußball ideal für die Menschen, die nichts haben. Darum wird in Afrika viel geschuttet. Schutten sei als kleiner Bub seine Rettung gewesen. Sagen tut das der Innocent Emegara, der lebendige 21-jährige Stürmer vom Challenge League Club FC Winterthur. Heute lebt er zusammen mit anderen jungen Fußballern in einer Fußballer-WG in Zürich. Aufgewachsen aber ist er in einem ganz kleinen Dorf in Nigeria. Obibi heisst es. Gewohnt hat er dort bei seinen Grosseltern. Seine Mutter hat in der nächstgrössten Stadt geschafft, ungefähr so gross wie Winterthur. In den Ferien ist er zu ihr gefahren, sie geht besuchen in der Stadt. Sein Vater kennt er nicht.
Ich selber als kleines Kind verrückt war nach Fußball. Sogar als ich Hunger hatte, habe ich immer Fußball gespielt und ich habe alle, wenn ich Probleme habe, Fußball gespielt, alles habe ich wieder vergessen. Fußball ist für mich so Motivation und Inspiration.
Wie kann man denn Fußball spielen, wenn man Hunger hat? Wie geht das?
Ja, da, vielleicht, wenn man da lebt, hat man andere Mentalität oder andere Einstellung. Aber das ist ganz etwas anderes. Für mich ist einfach, wenn ich Fußball sehe, dann vergesse ich alles und will nur noch Fußball spielen und mit anderen Mitspielern Spass haben.
Gespielt hat der Innocent auf dem Sand. Das Goal hat er mit seinen Kollegen vom Dorf selber gebastelt. Und zwar mit den Ästen von Bäumen. Das sei viel besser als nur ein Goal aus Stein, wie sie das in der Stadt von seiner Mutter hatten. Der Innocent hat viel gespielt. Kaum ist die Schule fertig gewesen, ist er wieder ans runde Leder. Sie haben im Dorf Mannschaften gebildet und auch immer wieder Turniere veranstaltet.
Ich war einer der Besten, weil wir haben eben nachher eine Mannschaft gemacht. Also als 13-Jähriger, 12-Jähriger habe ich sogar mit 14-Jährigen und 16-Jährigen gespielt. Das heisst für mich, dass ich besser bin als alle, die in meinem Alter sind. Und
sind die anderen nie neidisch gewesen, wenn sie gemerkt haben, ui, das ist jetzt sehr gut?
Bei uns im Dorf, würde ich sagen, neidisch. Bei uns ist das kein Thema gewesen, weil wenn man gut ist, ist man überall beliebt. Auch die deine Gegner sind, sie sagen, ja, du bist gut. Sie respektieren das Talent, das da ist, dass einer gut ist.
Und seine Grossmutter, die sich manchmal fast platzt vor Stolz über ihren talentierten Enkel, erinnert sich der Innocent. Ist das einer der Momente, wo er anfing, eine Karriere als Profifußballer zu denken? Nein, sagt er und schüttelt lachend den Kopf.
Also ich selber, ich habe nie an Karriere gedacht. Ich habe Fußball gespielt, weil es mir Spass wirklich gemacht hat. Aber wenn ich eine WM oder Europameisterschaft oder Afrika Cup geschaut habe, habe ich immer gedacht, das wäre doch etwas für mich. Wenn ich so denke, wie ich motiviert bin auf dem Platz und ich will so weit kommen. Aber wo ich im Dorf war, die Chance war 0%. Ich habe das gar nicht gedacht, dass ich so weit kommen kann. Das sind so Träume, wo für mich damals ist unrealistisch. Aber jetzt kann ich das sagen, dass es vielleicht realistisch wird.
Als eine Karriere vom Profifußballer realistisch wird, weil er nicht mehr in Afrika im Dorf lebt, sondern in der Schweiz. In die Schweiz kam ist der Innocent Demegara, als er 13 war. Seine Mutter hat eine Schweizer Kurote. Er sei alles andere als traurig gewesen, als er erfahren hat, dass er sein Dorf muss verlassen muss, erinnert er sich.
Ich habe mich riesig gefreut, weil in Europa hat man immer schön geredet, dass alles fast perfekt ist wie ein Paradies. Aber wo ich dann da gekommen bin, war Fußball nicht das erste Ziel von mir. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich will etwas studieren oder ich will die Schule so weit kommen, wie ich kann. Und sie hat gesagt, okay.
Nur die Freude über das Paradies, das er jetzt leben darf, vor allem die Freude auf die besseren Ausbildungschancen, die sind schnell verflogen, als er da war. Die Einsamkeit hat extrem an ihm genackt.
Als ich dann die Schule angefangen habe, und dann bin ich nach der Schule bin ich dann heimgekommen und hatte so viel Freizeit gehabt und ich konnte nicht mehr, also eine Stunde Hausaufgaben habe ich gemacht, dann musste ich irgendwie mit Kollegen spielen oder Fernsehen schauen. Das war irgendwie für mich langweilig. Nachher hat meine Mutter überlegt, komm, du spielst doch gerne Fußball, da hat der Fußballverein, wo du spielen kannst. Dann hat sie mir dann da nicht gebracht und dann habe ich mit FC Tös angefangen zu spielen.
Beim Winterthurer Quartierverein FC Tös hat der Innocent Emegara also wieder seine Wurzeln gefunden. An das können anknüpfen, was ihm daheim so viel Freude gemacht hat. Die Freude an mit anderen zusammen schuten. Und sein Engagement auf dem Feld sei schnell einmal aufgefallen.
Habe ich Glück gehabt, wo wir ein Match hatten gegen FC Winterthur. Dort haben sie mich gesehen, dass ich wirklich Talent habe. Dann bin ich Probetraining. Dort haben sie gesagt, meine Mädchen, du bist gut. Das war die entscheidende Phase, wo ich gesagt habe, ich will Profi werden.
An seiner Profikarriere fehlt der Innocent seit dann beim FC Winterthur. Im Sommer macht er den Abschluss von seiner Lehre als Berufssportler. Sport heisst im Leben vom Innocent Demegara Fußball. Viel anders gibt es nicht mehr in dieser WG, die er mit Spielern vom FC Zürich teilt.
Fußball ist immer ein Hauptthema. Fußball, wir schauen immer Fußball zusammen und Playstation. Alles, was da läuft, ist alles fast über Fußball.
Weil Fußball lässt ihn alles vergessen. Er füllt ihn mit Glück. Auch wenn er davon erzählt, strahlen seine Augen.
Ich werde einfach jetzt meine junge Karriere genießen und so weit kommen, wie ich nie gedacht habe, als ich klein bin, wo ich Fußball gespielt habe. Ich freue mich jetzt auf den Weg, weiterzugehen.
Weiterzugehen heisst aufsteigen in die Super League. Und natürlich träumt er der Innocent Emegara davon, bei den ganz, ganz Grossen mitzuspielen. Träumt er am Ende auch davon, in der nigerianischen Nationalmannschaft zu shooten. Klar sind Nazis grösste, sagt er Innocent. Sich in der nigerianischen Mannschaft aber zu integrieren, das stellt er sich extrem schwierig vor. Und das ist bemerkenswert, weil der Innocent ja nigerianerisch bis 13 in Nigeria gelebt hat. Als es schwierig ist, sich als Nigerianer in der nigerianischen Mannschaft zurechtfinden, hat er herausgefunden, als er für ein Probetraining für die Juniorenmannschaft vor ein paar Jahren zurück auf Nigeria gegangen ist.
Ja, Nigeria ist ganz. Es gibt viele unterschiedliche Leute, die eine ganz andere Mentalität haben. Es ist eine ganz verschiedene Mentalität. Zum Beispiel, wenn ich in der Schweiz in der Mannschaft bin, dann es gibt ein paar Leute, die mit dir kommunizieren und reden. Und, ja. Aber in der nigerianischen Mentalität, also Nationalmannschaft, wenn du zum Beispiel, wenn du von irgendwo kommst und hat einen komischen Namen und du hast nicht die Leute, die genau deine Sprache reden, dann hast du ein bisschen viel schwieriger, als dass die Leute mit dir reden. Obwohl Nigerianer eigentlich sind.
Was so viel heisst wie, für einen Nigerianer ist es einfacher, sich in einer Schweizer Mannschaft zu integrieren, als in einer nigerianischen. Woher man kommt, welcher Dialekt, welche Sprache man redet, ist in der Schweiz also nicht so wichtig in Nigeria, aber schon. Nigeria ist eines der grössten afrikanischen Länder. 250 Ethnien machen das Land aus. Es gibt über 500 indigene Sprachen. Nigeria ist ein Vielvölkerstaat. Christentum und Islam sind die beiden Hauptreligionen. Die Stärke der Scharia in ein paar Bundesländern sorgt immer wieder für Zündstoff. Und sagt Innocent, die Religionszugehörigkeit, die zieht auch auf dem Fußballfeld Thema.
Religion spielt eine Rolle. Es gibt Muslime und Christen, aber das sind die zwei Hauptteile, wo wegen dem hat Nigeria immer Konflikt. Und eigentlich früher, vor 10 Jahren, ist das nie so Thema gewesen, aber in Nationalmannschaft ist das jetzt wirklich ein grosses Thema, ja.
Es spielt eine Rolle in der Mannschaft, ob man jetzt im Christentum angehört oder im Islam. Meinen Sie das damit?
Ja, genau. Aber am meisten, die Fußball spielen, sind Christen. Die, die Muslime sind, spielen fast nie Fußball oder sind nie so gut.
Die Moslems von der nigerianischen Mannschaft müssen eher auf der Bank sitzen als die Christen, kann man das sagen?
Wenn ich so grosse Namen nenne, Jejo, Kocha, Kanu, Nwanko, Obi Mika, Obi Chelsea, das sind alles Christen. Sagen wir so, wir haben einfach andere Mentalität und andere Einstellung und andere Lebensinstellung als die Muslime.
Die Christen haben eine andere Einstellung als die Muslime. Eine Einstellung, die scheinbar besser ist, um im Schutten erfolgreich zu sein. Mehr sagt der Innocent Emegara nicht, bleibt diplomatisch. Und sagt sofort als nächstes, dass er das schade findet, wenn die Religionszugehörigkeit ins Spiel reinfunkt. Dann wird aus dem Spiel nämlich ernst und verliert damit den Charakter vom Spiel. Von dem, was macht, dass man alles andere rundherum vergisst, sogar der Hunger. Spielt die Religion für die Spieler eine Rolle, wird das Fußballspiel nämlich letztlich politisch.
Wenn Politik im Fußball kommt, ist eigentlich im Sport, kann das nie gut an. Das macht wirklich ganze Dinge kaputt. Zum Beispiel, wenn man von irgendeinem Teil des Land kommt, dass man, obwohl man Talent hat, darf man, dann entscheidet man für jemand anderen. Das ist die Politik, die ich meine. Es sollte gar nicht so sein. Es muss einfach Chance geben und Möglichkeit geben für den, der am besten Talent hat. Politik muss gar nicht damit zu tun, von wo man kommt oder was man ist.
Nur die Politik prägt in Afrika sehr stark den Fußball. Stammt man aus der Gegend von der Oppositionspartei, kommt man je nachdem gar nicht ins Team. Oder man wird wegen seiner Herkunft oder der Religion von den Mitspielern ausgeschlossen. Und das passt so gar nicht in das Bild, das die Fußballfunktionäre so gerne zeichnen. Dass nämlich der Fußball verstrittene Parteien vereinen kann. Wo Fußball gerne ins Feld führen, als eine Art Heilmittel gegen Gefühl von Abgrenzung, die nicht selten in Hass oder gar in Krieg umschlägt. Fußball ist also nicht die Wunderpille, die für einen Frieden auf Erden sorgt. Diese Erfahrung hat auch der Soziologe Daniel Künzler gemacht. Er hat in den letzten Jahren mehrere Monate in verschiedenen afrikanischen Ländern gelebt und unter anderem den afrikanischen Fußball erforscht. Denn auf all seinen Reisen sind er immer wieder im Fußball, den Gesprächen über den Fußball begegnet. Und dabei hat er herausgefunden, Fußball ist ein echtes Minenfeld.
Ganz häufig, so wie den Clubmannschaften, kommt es dann eben durch die Tatsache, dass bestimmte Politiker aus bestimmten Regionen bestimmte Mannschaften unterstützen, schnell mal einen politischen Touch über. Ich denke, das führt dann auch dazu, dass die Leute zum Teil lieber über europäischen Fußball diskutieren, weil es nicht so ein Minenfeld ist. Also, es ist wahrscheinlich einfacher, dann darüber debattieren, ob jetzt irgendwie Chelsea oder Manchester United besser ist, wie über den lokalen Fußball, wo es dann halt immer auch wieder darum geht, für welche Gruppe bist, von welcher Gruppe stammst ab, wo es dann viel schwieriger ist, auch darüber zu streiten oder andere Meinungen zu äußern.
Beim Reden über Fußball kann man sich in Afrika also ganz schön die Finger verbrennen, wenn man eben in die politischen Fettnäpfchen tappt. Unverfänglich über internationale Clubs reden, die nichts mit der afrikanischen Politik zu tun haben, das Reden sei aber Silber, ist der Daniel Künzler überzeugt. Das Reden über einen Fußball hilft Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen miteinander in Kontakt zu kommen. Vorausgesetzt, eben das Gespräch bewegt sich auf unverfänglichem internationalem, man könnte also sagen, auf neutralem Terrain. Anders als bei uns gäbe es in Afrika aber bemerkenswerterweise wenig Zusammenstöße von Fans. Südlich von der Sahara gäbe es keine Bilder, wie man sie bei uns regelmässig nach FCB oder IB-Match findet. Der Mut richtet sich in Afrika eher gegen die Spieler. Die werden zum Teil hart bestraft, wenn sie verloren haben. Auch von den Präsidenten des jeweiligen Landes. Warum ist das so? Nach «Where is Life» vom eigenwilligen Gitarrist mit nigerianischen Wurzeln, Keziah Jones.
Thank you.
Bald schauen die allermeisten von uns auf Afrika. Zumindest auf südafrikanische Fußballfelder. Shooten zu Afrika ist verhältnismäßig, aber etwas Modernes. Gibt es erst seit 150 Jahren. Ganz im Gegensatz zu China, wo gemäss historischen Quellen schon 400 Jahre vor Christus geschutet worden ist. Als Ball hat es dort der ausgestopfte Magen von einem gefangenen Widersacher da. In Afrika sind es britische See- und Kaufleute gewesen, die den Fußball importiert haben. Der Daniel Künstler, der viele Monate in verschiedenen afrikanischen Ländern gelebt hat, kennt die Geschichte des afrikanischen Fußballs gut. Der Soziologe hat gerade erst kürzlich ein Buch über die Bedeutung und die Geschichte des Fußballs in Afrika herausgegeben. Am Anfang sei Fußball alles andere als ein Zeitvertreib oder ein Sport der Armen gewesen, sagt er.
Am Anfang sind es die Leute, die mit den Kolonialherren am meisten zu tun hatten, die in Kontakt damit gekommen sind. Das sind Leute, die vielleicht als Dolmetscherinnen geschafft haben in der Kolonialverwaltung. Leute, die in Schulen gegangen sind, wie sie von den Missionen oder von den Kolonialländern eigentlich aufgebaut worden sind. Leute im Umfeld von Handelsfirmen, von Soldaten zum Beispiel auch. Also, das sind die, die am ehesten Kontakt mit den Kolonialherren hatten, die angefangen haben zu shooten. Und es hat dann eine Weile gebraucht, bis das dann auch in andere Gruppen von der Bevölkerung quasi übergegangen ist.
Mittlerweile aber ist Shooten zu Afrika der Sport der Armen.
Wo natürlich auch sich davon versprechen, dass Fußball vielleicht nicht nur ein lustiger Zeitvertreib ist, der Freude macht, das soll man auch nicht vergessen, aber wo auch daran denken, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, irgendwo noch einmal in eine Mannschaft zu kommen, vielleicht in eine Fußballakademie und vielleicht, wenn es dann irgendwann mal klappt, sogar können den Sprung machen, irgendwo in ein anderes Land und vom Fußball können zu leben. Also das ist sicher ein Teil unter der armen Bevölkerung. Ich habe auch das Gefühl bekommen, dass in letzter Zeit unter den Fußballakademien auch immer wieder mehr Leute von so ein bisschen, sagen wir, Mittelschichtsfamilien darin aufgenommen worden sind. Also dass auch das dort mehr wieder angestrebt wird, wie das zwischen denen mal der Fall war. Die Eliten in dem Sinn, die spielen nicht Fußball. Wenn Sie so ein bisschen schauen, was die Leute für Eltern gehabt haben, die man jetzt in der europäischen Ligen antrifft, dann sind es häufig sind's so kleine Beamte, irgendwie Angestellte bei einer Bankversicherung. Und dann ab und zu findet man sicher auch einige, die wirklich aus ganz armen Verhältnissen kommen, die da den Sprung geschafft haben.
Und mit denen, die den Sprung geschafft haben, von Afrika aus in einem europäischen Superclub mitzuschauten, mit denen fiebern die, die es nicht geschafft haben, fest mit.
Wo man auch bewundert, wo man dann auch verfolgt, wie sie in Europa sich umschlagen, wo man sich freut, wenn sie ein europäisches Champions League-Spiel gewinnen. Ein anderer Teil ist, glaube ich, schlicht aber einfach die Freude an Fußball schauen. Man muss sich ein bisschen vorstellen, es ist allermeistens einfacher, ein Spiel, ein englisches Spiel oder ein Spiel von der europäischen Champions League in einem Fernseher zu sehen, wie ein Spiel von lokaler Liga. Da wird relativ wenig übertragen. Es gibt nicht so die Live-Schaltungen, wo man dann nachher kann irgendwie auch die Meisterschaft von näher mitverfolgen. Darum fiebern auch ganz viele Leute jetzt, die einfach gerne Fußball schauen, mit englischen, aber auch anderen europäischen Ligen mit.
In Afrika ist es also häufig einfacher, ein internationales Spiel am Fernsehen zu schauen, wie ein Ligaspiel aus dem eigenen Land. Weil der afrikanische Spielplan sei meistens nicht so in Stein gemeißelt, sagt der Soziologe Daniel Künstler.
Es ist zum Teil eine Organisationsfrage. Dort, wo ich in Benin in Westafrika gelebt habe, ist es zum Teil recht schwierig herauszufinden, wann genau das nächste Ligaspiel ist. Also, wenn jetzt die eine Lokalmannschaft das nächste Mal spielt und wo. Das ist zum Teil immer wieder umorganisiert worden. Es hat nicht einen Spielplan, wo anfangs schon klar ist, wann wer gegen wen spielt. Da wird organisatorisch auch sehr viel immer auf den Kopf gestellt. Und das macht es natürlich auch schwierig, wenn Sie so Sachen wollen übertragen, wenn Sie einen Sponsor wollen haben, dann müssen Sie eine gewisse Verbindlichkeit haben. Die Spiele müssen dann anfangen. Die Spiele müssen auch zum Beispiel genügend Licht haben. Das Flutlicht ist auch teuer. Also das ist je nachdem auch noch schwierig. Also das sind so organisatorische Sachen damit verbunden, die es zum Teil auch schwierig machen.
Sicher genug Strom aber gibt es, wenn die Nationalmannschaft gegen die Nazi von einem anderen Land antritt. Und dafür sorgen häufig Politiker, weiss der Daniel Künstler. In Afrika sind Fußball und Politik nämlich viel stärker verbunden als bei uns. Und der Fußball sei für die Politiker auch immer eine Möglichkeit, die eigene Macht darzustellen. Ein Stromausfall wäre hier also verheerend.
Ein Stromunterbruch während einem Fußballspiel, einem wichtigen, ist unangenehm. Da regen sich die Leute darüber auf und das wird dann auch zu einem politischen Thema.
Weil die Menschen bei einem Stromausfall automatisch den negativen Zwischenfall mit einer negativen politischen Handhabe assoziieren. Im Stil von, wenn es der Machthaber nicht einmal schafft, dafür zu sorgen, dass ein Spiel reibungslos über die Bühne geht, wie will er denn gut für unser Land sorgen? Für unsere Ohren klingt das vielleicht ein bisschen komisch. In Afrika wird aber im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern der Fußball nicht über das Sponsoring, sondern vor allem durch die Staatskasse finanziert. Damit wird die jeweilige Nationalmannschaft automatisch zum Status und auch Machtsymbol vom jeweiligen Machthaber.
Dass dann einfache Sachen wie eine Niederlage oder so etwas dann zu einem politischen Ereignis werden, was eigentlich ja per se nicht unbedingt sind. Es führt auch dazu, dass zum Teil natürlich die Einflussnahme sehr stark ist von Seiten der Politik. Also man ist sich ein bisschen gewöhnt, dass man eine Gewaltenteilung hat, dass man eigentlich klare Kompetenzen hat. Und es wäre recht erstaunlich, wenn jetzt irgendein Mitglied vom Bundesrat würde Ottmar Hitzfeld sagen, welche Spieler das jetzt da müssen auf Südafrika mitgenommen werden. Die Gewaltenteilung ist theoretisch ja vielen afrikanischen Ländern irgendwo festgehalten, aber die Grenzen werden viel häufiger überschritten. Also dass das Sportministerium sich dann reinmischt im Trainer seine Aufgaben, dass zum Teil auch wirklich der Präsident anruft und sagt, irgendwie der und der Spieler muss jetzt noch mitkommen. Da sind die Grenzen, die bei uns viel klarer getrennt sind, sind viel, viel mehr vermischt.
Wegen dieser starken Einflussnahme der Politiker kann es eben durchaus sein, dass nicht die Besten in der Nazi schuten, sondern die, die aus dieser Region mit der richtigen politischen Couleur kommen. Wenn man sich also vorstellt, dass in Afrika die Politiker stark ins Geschehen vom Fußball eingreifen, erstaunt es auch nicht mehr gross, dass der Fußball missbraucht wird, um von anderem abzulenken. Der Daniel Künzler gibt Beispiel.
Das findet man zum Beispiel noch da, und jetzt war ein Kamerun-Fall, dass man eine Verfassungsänderung auf einen Fußballgrossanlass quasi getimt hat, weil die Leute dann mit anderen beschäftigt waren, wie so Sachen zu verfolgen oder auch zu kritisieren. Das findet zum Teil häufig dann parallel zu sportlichen Grossanlässen noch solche Sachen statt. Es hat dann den Versuch gegeben, zum Beispiel, die Opposition in Kamerun einen Generalstreik angesetzt hat, um gegen das Regime vom immer noch amtierenden Präsidenten zu demonstrieren. Die Mannschaft sich dann qualifiziert hat für einen Grossanlass. Als hat der Präsident einfach gefunden, ja gut, jetzt machen wir doch den freien Arbeitstag zum Feiern von dieser Qualifikation, gerade an dem Tag, wo eigentlich der Generalstreik vorgesehen gewesen wäre, und damit ist die Sache natürlich erledigt gewesen. Also da passieren immer wieder so Sachen wo im Zusammenhang mit Grossanlässen, wo es relativ offensichtlich politisch wird.
Der Fußball wird also instrumentalisiert, wird gebraucht, um von Unangenehmem abzulenken oder auch um sich beim Volk beliebt zu machen. Man sorgt als Machthaber für einen reibungslosen Ablauf, für ein tolles Fest mit allem Drum und Dran und kann sich so als Gastgeber und Machthaber inszenieren. Riesige, feierliche Delegationen von der Regierung reisen zu Afrika darum häufig zu Länderspielen. Gewinnt die Mannschaft, die der Präsident unterstützt, dann ist das eindeutig Symbol von seiner Macht. Gewinnt die Mannschaft nicht, wird es schwierig.
Es gibt ein Beispiel in der Elfenbeinküste, wo eine Niederlage im Finale von einem wichtigen Kontinentalwettbewerb verloren gegangen ist. Und der Präsident war natürlich der in der Hoffnung, dass er sich nachher kann feiern lassen mit dem Sieger. Das ist ein bisschen die Geschichte mit dem Fußball. Also man kann einerseits probieren, es zu instrumentalisieren zur Machtausübung, aber man kann natürlich den Spiess auch umkehren und sagen, ja gut, also wenn er jetzt da war, dann ist er wohl ein schlechtes Omen gewesen. Und das ist wegen ihm, wegen seiner schlechten Politik und wegen seinem schlechten Einfluss, dass wir jetzt das Spiel verloren haben. Und das kippt dann relativ schnell. Das kann dann auch dazu führen, dass Präsidenten quasi auspfiffen oder beschimpfen werden und dass da halt dann eben nichts ist mit dem sich inszenieren und darstellen als gütiger Landesvater, sondern dass man da wirklich eher als Verlierer dann auch dargestellt wird.
Für die Machthaber ist eine Niederlage von der Nationalmannschaft also sehr unangenehm. Ist quasi eine persönliche Niederlage. Um selber nicht schlecht dazustehen, ist es darum auch schon passiert, dass afrikanische Machthaber die Spieler für ihr schlechtes Spiel bestraft haben.
Es passiert relativ selten, aber es gibt schon da und dort Beispiele. Es hat auch mal eine Mannschaft gegeben in der Elfenbeinküste, die schlecht abgeschnitten hat an der Afrikameisterschaft und nachher quasi in einer Kaserne zu Erziehungsarbeiten eine Art verknurrt worden ist. Also wo man gesagt hat, ja, also man muss diesen Spielern da, die quasi das Land verraten haben, wo sich nicht genug eingesetzt haben, denen muss man patriotischen Sinn eintrichten, indem man sie auf eine Kaserne steckt, ein Telefon wegnimmt und sie dort ein bisschen dressiert. Also das ist nicht der Normalfall, das ist klar, aber man findet da und dort Beispiele, wo dann das schon öffentlich abgestraft wird. Und ich meine, in ganz üblen Regime hat es auch schon gegeben, dass wirklich Spieler verschossen worden sind, wenn sie falsche Sachen gemacht haben in den Augen der Machthabenden.
Spieler werden verschossen, wenn sie nicht die Leistung bringen, die der Machthaber können nützen. Extreme Gewalt gegen Fußballer ist natürlich auch in Afrika die Ausnahme. Fest aber steht, Profifußballer stehen in Afrika extrem unter Druck. Nicht nur die, die in der jeweiligen Nationalmannschaft spielen und damit auch häufig Statussymbol der jeweiligen Machthaber sind, nein, auch die, die im Westen, also in Europa, Karriere machen. Ihr Handeln wird genau beobachtet, sagt der Soziologe und Fußballfan Daniel Künzler.
Die Beurteilung von Fußballspielern, das ist nicht jetzt einfach nur so, dass man die immer noch gut findet. Also es gibt immer Diskussionen, zum Beispiel über Egoismus, also wenn bestimmte Spieler zu dominant werden oder wenn man eben auch von bestimmten Spielern das Gefühl haben, sie teilen zu wenig oder wenn sie zum Beispiel sehr schnell für eine andere Nationalmannschaft spielen, also quasi dann das eigene Herkunftsland verraten, dann kann das durchaus auch als Egoismus dann interpretiert werden oder es gibt mindestens auch Diskussionen darum, ob die nicht jetzt vom Egoismus, den man eigentlich vor allem im Westen vermutet, irgendwie sich dem ein bisschen zu fest angepasst hat.
Denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz in Afrika, als der Fußballer sein Reichtum teilt. Der Fußballer erfüllt die Bewohner des betreffenden Landes also einerseits mit Stolz und andererseits der Hoffnung, dass sie von seinem Reichtum können profitieren können. Auch wenn sie im Ausland leben und spielen, sind Fußballstars in ihrem Herkunftsland omnipräsent. So ist zum Beispiel auch der Didier Drogba, der für Chelsea spielt, in der Elfenbeinküste allgegenwärtig.
Auf Werbungen, es gibt ein paar Restaurants, die nach ihm heissen, es gibt einen Haarschnitt, der nach ihm benannt ist, es gibt das Bier, das nach ihm benannt ist. Der ist in dem Sinne omnipräsent jetzt in dem Land. Wenn er zurückkommt, dann weiss man das relativ schnell. Also wenn er irgendwo ins Haus geht von seiner Familie, dann hat sie in der Regel auch Leute, die kommen. Die einen kommen aus Neugier schauen, die anderen kommen, wie sie Freude haben an seinen Leistungen. Die dritten kommen, wie sie hoffen, vielleicht kommt ein bisschen etwas ab, oder weil er eigentlich auch dafür bekannt ist, dass er da und dort den Leuten auch hilft. Man weiss häufig auch, wo die Leute wohnen. Also, es ist klar, man fängt sich auch daran orientieren. Das ist dann das Quartier, wo durch ein neues Familienhaus drin steht, oder so. Also, das wird dann auch so wie zum Marker vom öffentlichen Raum.
Fußballstars beeinflussen damit den afrikanischen Alltag viel stärker, als sie das bei uns machen. Schön und gut, solange sie erfolgreich sind. Sind sie das nicht mehr, kann es für sie ganz schön unangenehm werden. Denn nicht nur die Machthaber wenden zum Teil drakonische Massnahmen an, auch die Fans gingen zum Teil sehr hart vor.
Well, if the team loses, that's something that you don't want it to happen in Africa.
Wenn das Team verliert, ist das etwas, wo nicht willst, dass es in Afrika passiert. Weil, wenn das Team verliert, dann sind es die Spieler, die Konsequenzen müssen tragen. Und zwar, weil sie Häuser abbrennen. Die Fans brennen Häuser ab, sie beleidigen die Spieler. Die Spieler gehen nicht mehr aus ihren Häusern, zeigen ihre Gesichter nicht mehr auf der Strasse. Von den Fans ist Fußball fast eine Religion. Sie erwarten von den Spielern, dass sie alles geben, wenn sie aufs Feld gehen. Geist, Körper und Seele. Haben die Fans das Gefühl, dass sie nicht der Fall, müssen die Spieler Konsequenzen tragen. Mein Vater aber hat keine Konsequenzen müssen tragen. Er ist in Europa so erfolgreich gewesen.
But my dad usually was the one that received the least amount of consequences because of what he was doing in Europe.
Der das sagt, ist sein Sohn, der George Weah Jr. Der Sohn von George Weah, dem liberianischen Fußballspieler, der als erster schwarze Weltfußballer geworden ist, der von Chelsea, Mailand, Saint-Germain geshootet hat und vor 5 Jahren gar wollte Präsident von Liberia werden. Als er bei den Wahlen gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, ist ein Beispiel dafür, wie populär in Afrika Fußballspieler sind. Aus dem Plan, in Präsidentschaftspalast einzuziehen, ist aber nichts geworden. Seitdem ist der George Weah unter anderem als FIFA-Botschafter unterwegs, ist viel zu Zürich. Das ist auch der Grund, warum sein 22-jähriger Sohn George Weah Jr. in Zürich lebt. Dass er sein Vater hatte. Er shootet für einen Zweitligist FC Wohlen. Wohnen tut der George Weah Jr. in einem Hotelzimmer. Wir treffen ihn draus in einem Park. Der George Weah Jr. ist zwar in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia, geboren. Wegen dem Bürgerkrieg und der Karriere von seinem Vater ist er aber in Europa und in Amerika aufgewachsen.
Though I've never been able to live there, every time I go back, I have this sense of.
Auch wenn ich nie in Liberia gelebt habe, jedes Mal, wenn ich zurückgehe, habe ich das Gefühl, dass ich willkommen bin. Es fühlt sich genau so an wie mein Zuhause. Das Gefühl kann mir niemand nehmen. Das Gefühl, willkommen zu sein, habe ich in keinem anderen Land. Natürlich ist das auch wegen meinem Vater.
It's basically also because of who I have as a dad.
Sein Vater sei gesagt, was gemacht hat, als er sich, wenn er sagt, ins Fußballspielen verliebt hat. Er gab alles zum Gutsein, sagt George Weah Jr., der bei den ganz Grossen mitspielen möchte. Er hat in letzter Zeit aber grosses Verletzungspech gehabt, möchte jetzt beim FC Wohlen wieder Tritt fassen. Hilft es ihm dabei, als sein Vater so erfolgreich war? Nein, sagt er müsse immer wieder Schattenboxen gegen seinen mächtigen Übervater.
make sure I tell myself, hey, you're just another player, you're not him, he's not you.
Ich muss immer wieder versichern, dass ich nicht mein Vater bin, auch von mir selber, dass wir zwei verschiedene Personen sind. Gewisse Leute verstehen das nicht. Ich versuche mich einfach auf meine eigene Karriere zu konzentrieren und wenn es mir gelingt, dann glaube ich, kann ich wirklich gut sein.
Ich denke, das ist, wo ich wirklich gut
kann. George Weir Jr. braucht also viel Kraft, um sich von seinem erfolgreichen Vater abzugrenzen. Er muss immer wieder sagen, dass er nicht sein Vater ist, obwohl das Ziel das gleiche ist. Fußballstar. Noch aber spielt der 22-Jährige beim FC Wohlen. Die ganz grosse Karriere scheint bei dieser Ausgangslage unrealistisch. Und so erstaunt es auch nicht, als sich der George Weir Jr. auch mit dem Leben nach dem Fußball auseinandersetzt.
Because football, you're not gonna play it all your life.
Weil man jetzt das ganze Leben lang shootet. Irgendwann muss man stoppen, dann möchte ich etwas anderes machen.
After that.
Der Millionärssohn George Weir Jr. möchte darum den Abschluss im Business Management machen. Aus diesem Grund studiert er neben seinem Pensum auf dem Platz auch noch an einer Fernuniversität, also per Internet. Plant also das Leben nach dem Fußballleben. Und sitzt jetzt ziemlich nachdenklich auf der Parkbank. Als Fußballspieler müssen wir immer damit kämpfen, dass alle meinen, man sei dumm, sagt George Weir Jr. Das nervt ihn. Und er denkt viel darüber nach, warum es das Klischee gibt. Wo wie jedes Klischee auch ein Körnchen Wahrheit.
Once you have that opportunity to become a professional player and you're gaining a good amount of money, you know,
wenn du die Möglichkeit hast, als ein Profi zu spielen und viel Geld bekommst, die Leben, die Familien und alles, was damit zusammenhängt, kannst du unterhalten, dann musst du nicht mehr in die Schule. Und weil das viele Spieler machen und nicht mehr in die Schule gehen, sagen ein Haufen Leute, Fußballer sind dumm.
I think people tend to say, oh, well, then they're dumb.
Als Fußballer dumm sind, gegen das Vorurteil und andere müssen viele Fußballer aus Afrika kämpfen.
I think that racism is definitely a part of football. Very much.
Der Rassismus spielt im Fußball sicher eine Rolle, eine grosse sogar, wegen der Vorurteile. Ich bin sicher, wenn das Schwarze hier ankommt, haben gewisse aus den Clubs Gefühl, oh, der Typ weiss ja gar nicht, was er macht, kennt sich nicht aus, also können wir ihn ja ausnutzen. Wenn du nicht weißt, wie die Fußballwelt überhaupt Welt funktioniert, dann nützen sie das aus.
If you don't know the situation of how the football world works or any other job works, you know, they'll try to take advantage of that situation.
Die Fußballwelt ist also ein Teil von der grossen Welt, ist darum alles andere als harmonisch und friedlich. In der Fußballwelt gibt es nicht weniger und auch nicht mehr Vorurteile als sonst überall. Und trotzdem eine spezielle Welt. Eine, wo viele Menschen eine spezielle Anziehung hat und darum kann süchtig machen. Süchtig? Genau. Fußball macht süchtig. Zumindest der junge Mann, den wir gerade als nächstes kennenlernen. Ohne Fußball fühlt er sich nur wie ein halber Mensch. Wir lernen den Koffi Niemele kennen. Zuerst jetzt aber den Cyril Neville mit «I found joy».
Sad, but oh yeah, I found you.
heute wird Südafrika die WM abpfiffen. Dann stehen die Götter vom Rasen im internationalen Scheinwerferlicht. Heute reden wir mit denen, die davon träumen, auch einmal in diesem Scheinwerferlicht zu stehen. Wir reden mit jungen afrikanischen Spielern, die in der Schweiz an ihrer Karriere fielen.
DS3 Input.
Wir treffen den Kofi Nimele, Nachwuchsspieler in der U18 vom FC Basel. Der schweizerisch-ghanesische Doppelbürger ist in Nigeria mit der Schweizer U17-Mannschaft Weltmeister geworden. Wir treffen ihn in Basel, am Rhein, im Schatten der Bäume. Dort, wo er sich jeweils von dem Spiel erholt. Shooten ist das Lebenselixier vom jungen, aufgestellten Mann.
Immer wenn ich am Ball bin, genieße ich einfach drei Momente. Und ich war auch verletzt. Und während dieser Zeit habe ich eigentlich gemerkt, was mir der Fußball wirklich bedeutet. Also, dass wie mir etwas eigentlich weggenommen wurde.
Was ist es genau, was in dieser Zeit einem fehlt, wenn man jetzt nicht mehr an dem Ball ist, wie Sie vorher gesagt haben?
Es ist unbeschreiblich. Also das muss jeder mal, also ich finde es nicht für jeden natürlich, aber das muss man selber durchgemacht haben. Ich habe mich immer gefragt, ja, wie können die das? Also die regen sich auf, wenn sie mal drei Minuten nicht spielen können und so. Und dort habe ich noch keine Verletzungen gehabt. Ich habe gesagt, ja, es tut doch ab und zu auch mal gut, wenn man einen Monat keinen Ball hat und so. Aber jetzt, sobald ich mehr als zwei Wochen keinen Ball am Fuß habe, dann dreht es ein bisschen bei mir. Ohne Ball kann man nicht richtig leben, ja. Und wenn man nicht am Shooter ist, dann ist man irgendwie am Playstation oder schaut irgendwie, ja, irgendwelche Fußballvideos im Internet oder so. Also, man schaut immer irgendetwas mit dem Fußball am Tag.
Weil ohne Fußball fühlt er sich eben nicht mehr lebendig. Die Faszination hat bei ihm schon als kleiner Bub angefangen. Vermittelt hat er sie gekriegt von seinen fußballbegeisterten Onkel zu Ghana, erzählt Kofi Nimele. Er erinnert sich an seine ersten Lebensjahre in der ghanesischen Hauptstadt Accra. Seine Familie sei sehr wohlhabend, sagt er.
Ich habe schon Fußball gespielt in der Schule mit den normalen Kindern. Aber ich war nicht immer so akzeptiert wie die normalen Kinder, weil sie haben immer gefunden, ich sei verwöhnt und so. Und ich sollte nicht Fußball spielen, sondern ich sollte meine Nase in die Bücher stecken. Und ich war immer einer der Schlechtesten. Das heisst, wenn wir Matches gemacht haben, bin ich immer einer der Letzten gewesen, wenn nicht der Letzte war, der ausgewählt wurde. Aber jetzt mittlerweile, wenn sie hören, dass ich Fußballer will werden und dass sie so machen und sie mich an der WM gesehen im Fernsehen und so, kriege ich schon auch SMS und Nachrichten auf Facebook, hey, also das hätte ich jetzt nie gedacht und so. Und ja, das tut mir auch gut, also von denen das zu hören.
Von denen seinen ehemaligen ghanesischen Nachbarn, die viel ärmer gewesen sind als er, viel weniger haben müssen von der Schule lernen und darum viel besser gewesen sind als er beim Schutten. Besser gewesen sind. Mittlerweile hat sie den Kofi längst überholt. Mit 6 ist er aus Ghana in die Schweiz gekommen, zu seinem Vater und der Stiefmutter. Wegen der guten Schule haben sie ihn in die Schweiz geholt, sagt er. Der Kofi Nimele ist im Gymnasium und daneben im Nachwuchskader vom FCB. Die Eltern unterstützen den Spagat.
Sie sind eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich auch mache. Weil andere gehen vielleicht in die Schule, aber kommen in schlechte Kreise. Und sie sagen eben, wenn mit dem Fußball von dem abhalten, dann wieso nicht.
Ist es so, dass einem der Fußball von zum Beispiel Drogen und sonstigen Sachen dort abhält?
Ja, ich sage schon, also viele Junge, die ich kenne, die früher eine schlechtere Vergangenheit hatten und in den Fußball gekommen sind, sind jetzt sehr disziplinierte Leute geworden. Und sie halten sich auch von der Strasse jetzt weg und haben aufgehört eben mit kleinen Gangster-Sachen. Ja, eben, ich sage, der Fußball haltet einem von schlechten Sachen ab.
Die Disziplin, die Sie jetzt beschrieben haben, kann das jeder und jede lehren? Also kann eigentlich dann jeder Fußballstar werden oder nicht?
Man muss von Anfang an irgendwie eine Hauptdisziplin haben, sonst kommt man gar nicht so weit. Weil ja, dann strebt man es gar nicht richtig an, sondern man macht es. Und dann, wenn es mal schlecht läuft, dann sagt man, ja, nein, schiss mich an, mach jetzt mal etwas anderes oder so. So Leute kenne ich auch.
Er aber gab alles für einen Traum vom Fußballstar, sagt er. Muss daheim nachbüffeln, sieht seine Kollegen weniger als andere. Der Kofi Nimele sagt, er sei dankbar dafür, dass er die Chance bekommen hat, in der Schweiz eine Fußballkarriere zu verfolgen. Mit Hilfe vom Fußball hat er es auch geschafft, sich hier zu integrieren. Ohne Chancen von uns und der eigene Wille geht das aber nicht. Der eigene Wille führe zur Leistung und erst die wiederum dazu, dass einem die anderen achten und man selber das Gefühl hat, man sei ein Teil dieser Gesellschaft.
Integration im Sport, das braucht auch einen gewissen Respekt. Und diesen Respekt muss man sich auch zuerst verschaffen. Weil wenn man nicht gut ist, dann eben, fliegt man auch in diesen Verein eigentlich raus. Das heisst, man macht auch alles dafür, dass man dort bleiben kann. Und durch das, was man alles dafür macht, das macht einem auch stärker. Und darum verschafft man sich automatisch auch Respekt mit dem. Und uns Ausländer, die jetzt mit dabei waren an der WM, die meisten zählen uns als Schweizer.
Weil sie eben von der Schweiz gewonnen haben. Der Koffi Nimele fühlt sich, wenn er sagt, als Basler. Fühlt sich wohl da. Am liebsten würde der junge Mann mit dem ghanesisch-schweizerischen Doppelpass für die Schweizer Nazi spielen.
Momentan habe ich einfach einen besseren Bezug zur Schweiz. Aber schlussendlich kommt es dann darauf an, dort, wo ich die Chance bekomme, dort werde ich dann auch spielen. Wenn mit Schweizer Nazi eine Chance gibt, dann spiele ich für die Schweiz. Und ja, wenn ich mit 22 immer noch nicht in der Schweizer Nazi spiele und das vielleicht unberechtigt wäre, dann müsste ich mich vielleicht anders entscheiden.
Dann würde er vielleicht auch für eine afrikanische Mannschaft shooten. Auf dem Kontinent, wo der Fußball ein bisschen anders tickt als bei uns. Wo viele Menschen arm sind und darum enorm am Fußball hängen. Wo die Politiker starken Einfluss auf den Fußball nehmen. Sie stellen Mannschaften zusammen. Fußball wird zu ihrer Image-Plattform. Darum werden die Fußballer manchmal auch bestraft, wenn sie schlecht shooten und so das Image vom idealen Landesvater beschmutzen. Ein weiterer Unterschied zu unserem Fußball ist die Magie, die mit dem Fußball zu Afrika verbunden wird. Die Magie äußert sich zum Beispiel am Spielfeldrand. Dort sind Menschen unterwegs. Die einen beten, die anderen die ein Opfer geben. Haben Hühner mit dabei oder haben Hühnerblut irgendwo auf dem Oberarm. Der Soziologe Daniel Künzler, der viele Monate in Afrika verbracht hat und gerade erst kürzlich ein Buch über die Geschichte und Bedeutung des Fußballs in Afrika geschrieben hat, kennt diese Bilder gut. Es seien aber nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler selber, die die Magie würde für sich in Anspruch nehmen, sagt er.
Da gibt es natürlich Spezialisten für so magische Sachen, wo man nachher mit zwei Sachen kann in Anspruch nehmen kann. Das eine ist quasi eine Stärkung von der eigenen Kraft und das andere ist eine Schwächung von der Kraft des Gegners. Es sind dann die Fragen vom Fernbüt zum Beispiel, also von dem Zauber, wo quasi dazu führt, dass das Goal wie verschlossen ist, also die gegnerische Mannschaft den Böllen nicht reinbringt. Das ist eine Stärkung eigentlich von der eigenen Verteidigung in dem Sinn. Und dann gibt es eben das Band natürlich auch, wo man versucht, das Goal möglichst offen zu bekommen, was irgendwie in dem Sinne interessant ist, es ist häufig ist es, die Position des Goalie, wo das speziell das in Anspruch nimmt, und die von der Stürmer. Das Mittelfeld hat irgendwie weniger Anspruch auf magischen Schutz. Und die magischen Spezialisten haben da ihre Prozedere. Das kann sein, dass man bestimmte Amulette mitgibt, in dem Sinne mehr Glücksbringer. Es kann sein, dass man bestimmte Sachen muss trinken, bestimmte Sachen nicht darf machen, nicht darf bestimmte Nahrungsmittel essen vor dem Spiel. Das manchmal passiert das mit Einzelspielern, also dass die quasi auf eigene Initiative oder auch auf Druck vom Team her da sich schützen lassen. Manchmal werden die Prozedere auch für ganze Mannschaften angewendet. Das ist eine relativ grosse Bandbreite, die da beschrieben wird.
Bei aller Faszination, die diese Art von Spielvorbereitung bei uns im Westen auslöst, darf man nicht vergessen, auch bei uns haben Fußballer ihre Rituale. Die Art und Weise, wie sie ihr T-Shirt anziehen, zum Beispiel ihre Schuhe binden oder vor dem Spiel beten. Ein ganz deutlicher Unterschied aber gäbe es, sagt Daniel Künzler.
In Europa, wenn es für einen Spieler nicht rund läuft, dann nachher ist eigentlich selten sein Glücksbringer dafür verantwortlich. Also wenn ein Goalie irgendeinen Teddybär im Goal hat, das findet man auch in Europa. Wenn nachher der Böllen reinkommt, dann ist in der Regel nicht der Teddybär daran schuld. Und in Afrika ist das zum Teil schon so, dass man nachher eigentlich darüber diskutiert, dass offenbar irgendjemand anders etwas Stärkeres hat müssen haben, was einem dazu geführt hat, dass man trotz dem Glücksbringer das Goal bekommen hat. Und das führt dann dazu, dass man noch mehr muss. Also man müsste dann quasi, ich sage jetzt, mehr Teddybären haben, damit das mächtigere Teddybären werden, also damit dass man diesen Gegenzauber, den man da vermutet, kann etwas entgegensetzen. Und das ist natürlich eine Logik, die in dem Sinn in eine andere Richtung geht. Man würde in Europa dann eher über eine schlechte Taktik oder über ermüdete Spieler, wie sie ein grosses Programm haben, diskutieren oder wie die Anreise irgendwie 8 Stunden mit dem Bus war oder so Sachen. Und in Afrika wird das zum Teil dann sehr schnell auch auf so eine Diskussion abgedreht, wo man nachher einfach mehr einen stärkeren magischen Schutz eigentlich verlangt.
Der Glaube an den magischen Schutz, die ich darum häufig von den schwierigen Verhältnissen ablenken, unter denen die Spieler leiden. Zum Beispiel der langen Anreise, sagt Daniel Künzler. Er selber reist nicht für die WM auf Südafrika. Das sei ihm ein grosser Trubel. Ein Weg findet er es gut, als die WM in Südafrika stattfindet.
Es ist ein Symbol, dass ein afrikanisches Land es geschafft hat, so einen wichtigen, grossen Anlass zu organisieren. Das wäre ein mächtiges Symbol, denke ich.
Wer will zuerst den Beweis geliefert werden muss, dass die Organisation auch gelingt? Noch ist noch nicht abgepfiffen worden. Wenn die WM nicht reibungslos ablaufen würde, wäre das verheerend, sagt der junge U18-FCB-Spieler Kofi Nimele.
Ich hoffe einfach, dass alles gut geht an der WM, weil eben viele Leute warten einfach darauf, dass etwas schief geht, dass sie auch sagen können, ja, wir haben es doch gesagt, es sollte nicht in Afrika übertragen werden, sie haben keine Organisation, dies, jenes. Das ist einfach etwas zu meckern wieder in Afrika. Aber eben, auch Afrika hat sich jetzt weiterentwickelt, mit oder ohne Hilfe vom Westen. Da sind top Leute dahinter und auch sehr gebildete Menschen, die die Chance bekommen, wie ich jetzt eine richtige Ausbildung zu machen, die auch anerkannt wird weltweit. Und ich denke, die WM wird voll flüssig und dass es zu gar keinen Umstand wird gehen, wo man dann sagt, ja, es soll gar keine WM in Afrika übertragen werden.
Das sind die Hoffnungen von Kofi Nimele. Auch der Innocent Demegara, der beim FC Winterthur an seiner Profikarriere fehlt, hofft, dass an der WM alles glatt läuft und dass es so das Image von diesem riesigen Kontinent besser wird. Der junge Nigerianer, der sagt, es sei einfacher, sich als Nigerianer in einer Schweizer Mannschaft zu integrieren, als in der nigerianischen. Weil in der Schweiz spielt es keine Rolle, woher man kommt, welche Sprache man redet. Da zählt die Leistung. In Nigeria sieht das aber nicht so. Kommt aus der falschen Gegend, redet die Spieler nicht mit einem. Oder man kommt gar nicht erst in die Mannschaft rein. Zum Schluss wollen wir von ihm noch wissen, ob denn die WM längerfristig den Menschen zu Afrika etwas bringt.
Ich glaube, das wird sich nach dem WM wird sich sehr wenig ändern. Vielleicht die Einstellung, die wir da haben zu Afrika, das wird sich vielleicht ein bisschen ändern, aber alles andere bleibt gleich.
Der S3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.